zeugte seiner Frau Shatarupa drei Töchter und ihre Namen waren Akuti, Devahuti und Prasuti. Erläuterung. Lasst uns zunächst unserer achtungsvollen Ehrbietung unserem spirituellen Meister Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada darbringen, der mir den Auftrag gab, diese Herkulesarbeit zu verrichten, einen Kommentar zum Srimad Bhagavatam in Form von Bhaktivedanta Erläuterungen zu schreiben. Durch seine Gnade haben wir bereits drei Kantos abgeschlossen und versuchen jetzt, den vierten Kanto zu beginnen. Lasst uns durch seine Gnade unsere achtungsvollen Ehrbietung Sri Chaitanya erweisen, der diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein, für Bhagavad Dharma vor 500 Jahren begann, und lasst uns durch seine Gnade unsere Ehrbietung den sechs Goswamis erweisen, und lasst uns dann unsere Ehrbietung an Radha und Krishna erweisen, dem spirituellen Paar, das ewig mit seinen Kuhhirtenknaben und Mädchen in Brajabhumi genießt. Lasst uns auch unsere achtungsvollen Ehrbietungen allen Geweihten und ewigen Dienern des höchsten Herrn darbringen. In diesem vierten Kanto des Srimad Bhagavatam gibt es 31 Kapitel und alle diese Kapitel beschreiben die sekundäre Schöpfung durch Brahma und die Manus. Der höchste Herr selbst bringt die wirkliche Schöpfung hervor, indem er seine materiellen Energien in Erregung versetzt und dann versucht auf seinen Befehl Brahma, das erste Lebewesen im Universum, die verschiedenen Planetensysteme und ihre Bewohner zu erschaffen, wobei er die Bevölkerung durch seine Nachkommen wie Manu und andere Vorfahren der Lebewesen, die ständig unter der Anweisung des höchsten Herrn arbeiten, erweitert. Im ersten Kapitel dieses vierten Kantos findet man Beschreibungen der drei Töchter Svayambhuva Manus und ihrer Nachfahren. Die nächsten sechs Kapitel beschreiben das von König Daksha ausgeführte Opfer und wie es verdorben wurde. Danach werden die Taten Maharajas Dhruvas in fünf Kapiteln beschrieben. Schließlich werden in elf Kapiteln die Taten König Prithus geschildert und die nächsten acht Kapitel sind den Taten der Pracheta-Könige gewidmet. Wie im ersten Vers dieses Kapitels beschrieben wird, hatte Svayambhuva Manu drei Töchter namens Akuti, Devahuti und Prasuti. Von diesen drei Töchtern ist eine Tochter, Devahuti, nämlich zusammen mit ihrem Ehemann Kardama Muni und ihrem Sohn Kapila Muni bereits beschrieben worden. In diesem Kapitel werden vor allem die Nachfahren der ersten Tochter Akuti beschrieben. Svayambhuva Manu war der Sohn Brahmas. Brahma hatte viele andere Söhne, doch Manus Name wird besonders deshalb als erster erwähnt, weil er ein großer Geweihter des Herrn war. In diesem Vers findet man auch das Wort Cha, das darauf hindeutet, dass Svayambhuva Manu außer den drei erwähnten Töchtern noch zwei Söhne hatte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Paskatya Desatharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vaita Gara Jaya Sri Govaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Nochmal den Shloka. Maitreya Uvacha Manos Tu Shatarupa Yam Tisra Kanyas Chayat Nide Akutir Devahutis Cha Prasutir Iti Vishruta. Sri Maitreya sprach. Swayam Bhuva Bhanu zeugte in seiner Frau Shatarupa drei Töchter und ihre Namen waren Akuti, Devahuti und Vasuti. Das, was wir hier vorfinden, nämlich die Beschreibung der Dynastie Swayambhuva Bhanu, ist eines der fünf Themen, die in jeder Purana behandelt wird. Puranas, das bedeutet, die Schöpfung der materiellen Welt wird beschrieben, die erneute Schöpfung nach der teilweisen Vernichtung, die jeweils nach Brahmas einem Tag stattfindet. Dann werden die Prajapatis beschrieben. Hier, Swayambhuva Bhanu ist ein Prajapati, jemand, der Nachkommenschaft in die Welt setzt. Dann werden die Dynastien dieser Prajapatis beschrieben und die Aktivitäten darin. Und schließlich finden wir auch Geografie da drin. Im fünften Kanto ist der Aufbau des Universums und auch die Beschreibung des Erdplaneten angefangen von Maharaj Praj, wie hieß dieser powervolle Maharaj noch, der die sieben Inseln schuf mit seinem Streitwagen? Ja? Priyavrata, genau, Priyavrata. Angefangen von Priyavrata geht es dann über viele Schöpfungen der Geografie. Nun, das Bhagavatam bildet keine Ausnahme davon. Wie ihr wisst, die Puranas sind zur allmählichen Erhebung der Menschheit bestimmt und dazu wählen sie diese fünf Themen, weil das Themen sind, die die Menschen unmittelbar betreffen. Wer ist nicht an den verschiedenen Aktivitäten einer Dynastie interessiert? Wer interessiert sich nicht von für Geografie, also das, was ihn umgibt? Nicht? Wer liebt nicht die wunderbaren Geschichten der Schöpfung und so weiter? Doch das Srimad Bhagavatam ist deswegen als höchstes der Puranas beschrieben, weil all das in Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes stattfindet. Ich weiß, das Thema, was mich am meisten gelangweilt hat in der Schule, war Erdkunde oder Geografie. Da hatte ich am Schulende immer eine 5 bis 6, das ist die schlechteste Note damals gewesen. Und nur dadurch, dass ich in letzter Sekunde noch immer einen Vortrag gegeben hatte, der eine 1 war, also habe ich es vorbereitet und mir alles nur Abgeschriebenes da vorgetragen, konnte ich immer noch retten, dass ich keine 6 bekam oder 5 und somit meine Versetzung nicht in Gefahr gebracht wurde. Hier jedoch bei der Geografie oder Erdkunde ist man äußerst fasziniert, weil das wird in Bezug auf Krishna und Krishnas Devotees diskutiert. Zum Beispiel im fünften Kanto wird eindeutig gesagt, wer in welchem Teil, welche Inkarnation Krishnas in welchem Teil der Welt verehrt wird. Das ist schon mal hochinteressant, was und wie das gemacht wird, was für Devotees daran beteiligt sind. Sehr verhaute Geschichten. Dann werden die Dynastien und ihre Ausweitung über die Planeten beschrieben. Und da begegnen wir Persönlichkeiten, ja wie Maharaj Priyavrata, der sich zurückzog, nicht heiraten wollte und dann von Brahma und Narada Muni höchstpersönlich wurde zu ihm gepredigt, dass er doch heiratete und dann, wie er sich mit seiner Frau dann traf, das ist eine Geschichte für sich, sehr poetisch und wie er sich dann wieder von ihr löste und in den Lebensstand der Entsagung trat, ist natürlich auch unglaublich faszinierend, wie er das schaffte, sich von dieser Frau zu lösen und so weiter und so fort. All das ist höchst interessant. Wie Srila Prabhupada einmal bemerkte, wir sind nicht an gewöhnlichen Schlachtfeldern interessiert, aber Kurukshetra, das Schlachtfeld von Kurukshetra interessiert uns, weil dort die höchste Persönlichkeit Gottes gegenwärtig war. So, eine Lehre jedoch, die wir auch aus der Beschreibung der Prajapatis und ihrer Dynastien ziehen können, ist, wie zeitweilig diese verschiedenen Heiratsangelegenheiten und ihre Nachkommen sind. In Srimad Bhagavatam, wie gesagt, das ist ein Lehrbuch für reines hingebungsvollen Dienst. Und obwohl da unglaubliche er geht mit ihr und erzeugte ihn Geschichten drin sind, also so fast, ja, es geht ständig um die Vermehrung der Dynastien, wenn das beschrieben wird, wird keinerlei Zweifel darüber gelassen, dass eigentlich die materielle Verstrickung oder auch die Erweiterung einer Nachkommenschaft leidvoll ist. Und zwar manchmal mit wirklich sehr präzisen Formulierungen. Ich möchte jetzt bitten, dass diejenigen im Grihastha Ashram oder in zukünftigen Grihastha Ashram nicht eine Angst kriegen und entsetzt aufspringen und davonlaufen, sondern die Essenz sehen, nämlich dass materielles, das heißt sich verstreckendes Haushälterleben nicht menschlich ist. Genau wie ein Affe von Baum zu Baum springt, springt die bedingte Seele von Körper zu Körper. So wie der Affe letzten Endes vom Jäger gefangen wird und nicht mehr aus der Gefangenschaft entkommen kann, entwickelt die bedingte Seele, die von flüchtigem geschlechtlichem Genuss gefangen ist, Anhaftung an verschiedene Arten von Körpern und wird in den Kerker des Familienlebens eingesperrt. Das Familienleben ermöglicht der bedingten Seele, einen Augenblick lang ein Fest in Form von geschlechtlichem Genuss zu feiern, und so ist sie völlig außerstande, aus den Fängen der Materie herauszukommen. Das glaube ich sehr deutlich, nicht? Wenn die bedingte Seele in der materiellen Welt ihre Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergisst und dem Krishna-Bewusstsein keine Beachtung schenkt, geht sie lediglich verschiedenen Arten von verderblichen und sündhaften Tätigkeiten nach. Darauf wird sie den dreifachen Leiden ausgesetzt und stürzt aus Angst vor dem Elefanten des Todes in die Dunkelheit, die man in einer Berghöhle findet. Jede Form des materiellen Lebens, natürlich insbesondere die des verkrusteten oder erhärteten materiellen Lebens, ist eine leidvolle Situation für die bedingte Seele. Deswegen wurde hier das Beispiel von jemandem, der in einen dunklen, eine dunkle Berghöhle stürzt, genannt. So, was ist diese Berghöhle? Die Verstrickung in die materielle Welt wird im, ich lese aus dem fünften Kanto vor, der Pfad der materiellen Welt ist voller materieller Leiden und verschiedene Probleme belasten die bedingte Seele. Manchmal verliert sie und manchmal gewinnt sie etwas. In beiden Fällen droht überall auf dem Pfad Gefahr. Manchmal wird die bedingte Seele durch den Tod oder andere Umstände von ihrem Vater getrennt. Sie vergisst ihn und entwickelt allmählich Anhaftung an andere, wie beispielsweise an ihre Kinder. So befindet sich die bedingte Seele manchmal in Illusion und ist voller Angst. Manchmal schreit sie aus Furcht laut auf. Ein anderes Mal ist sie im Kreise ihrer Familie glücklich. Und manchmal ist sie außer sich vor Freude und singt mit lauter Stimme schöne Lieder. Auf diese Weise verstrickt sie sich und vergisst, dass sie seit unvordenklichen Zeiten von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt ist. So wandert sie auf dem gefahrvollen Pfad des materiellen Daseins dahin und ist auf diesem Weg nicht im geringsten glücklich. Diejenigen, die selbstverwirklicht sind, suchen einfach bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht, um aus diesem gefährlichen materiellen Dasein herauszukommen. Ohne dem hingebungsvollen Pfad einzuschlagen, kann man den Fängen des materiellen Daseins nicht entkommen. Die Schlussfolgerung ist, dass niemand im materiellen Leben glücklich sein kann. Man muss sich schon dem Krishna-Bewusstsein zuwenden. Der Pfad des materiellen Lebens ist gefährlich. Im Chaitanya Charitamrita Und die Verstrickung ins materielle Leben ist deswegen unser größter Feind. Die Anhaftung ans materielle Leben ist unser größter Feind. Chaitanya Charitamrita wird die Bestrafung durch einen König als Beispiel gegeben. Es ist also nicht nur ein Beispiel, ein neues Beispiel, ich habe mich verwundert, das kommt tatsächlich so im Chaitanya Charitamrita vor. Wenn der König ein Geständnis von einem Kriminellen braucht, dann bindet er ihn an einen Stuhl fest und taucht ihn unter, bis er fast erstickt. Ich glaube, wir kennen alle das Beispiel, und zieht ihn dann raus. Und für kurze Zeit lässt er ihn Atem schöpfen, um ihn dann wieder unterzutauchen. So lange tut er diese Tortur, bis der Gefangene geständig wird und irgendwas ausplaudert, wahr oder unwahr. Das ist der Vorgang des materiellen Lebens. Wir erfahren manchmal, es wurde sehr schön hier in dem Vers erklärt, ein großes Leid im materiellen Dasein. Große Selbstzweifel überfallen uns auch als Devotees. Krankheit überfallen uns. Jeder, der kann sich die Tapes von Padmanabha Prabhus vorzüglichem Ayurveda-Seminar anhören, wo er tatsächlich über die Krankheiten des materiellen Daseins spricht, was da alles vorkommen kann. Soweit ich gehört habe, will er jetzt einen kleinen ayurvedischen Ratgeber für Devotees geben, weil auch Devotees so oft krank sind oder, sagen wir einmal, eine schleppende Krankheit mit sich herumführen. Und manchmal geht es einem sehr gut. Man singt mit lauter Stimme ein schönes Lied. Das weiß ich, als Kami ging mir das immer so. Ich sang immer ganz laut auf dem Fahrrad, dass sie alle umdrehen. Neue Lieder, sang ich, schöne Lieder, also weniger schön wahrscheinlich. So froh ist man. Man könnte die ganze Welt umarmen und im nächsten Atemrausch nicht, kann man nicht mehr die Arme mehr heben. Man ist total frustriert und muss psychologische Beratung haben oder zu einem Devotee gehen. Das ist dieses Auf und Ab des materiellen Daseins, des Atmens und des Untergetauchtwerdens. Ein Pfad, der sehr leidvoll ist und der besonders durch einen Trick Mayas unerträglich werden kann. Der Trick Mayas ist, ja, es ist schon leidvoll, deswegen heiraten wir einfach, bauen ein Haus in Ehren auf, beim Richtfest laden wir die Verwandten und Bekannten ein, dass sie ordentlich neidisch werden, wie schön wir es getroffen haben, nicht? Dann werden mehrere Kinder in die Familie gesetzt, in das Leben gesetzt. Ja? Und wir freuen uns natürlich an den Aktivitäten der Kinder, die anfangen mit dem intelligenten Gubbel-Gabbel-Gespräch, was sie führen, und aufhören mit den Blumensträußen, die sie uns zur silbernen Hochzeit überreichen. Nicht? Dazwischen genießen wir das Leben in Saus und Braus. Das ist ein Trick Mayas, wodurch Maya, die bedingte Seele, mehr zum Leiden bringt. Warum? Weil die Anhaftungen vergrößert werden. Das ganze Ziel des im materiellen Leben und auch der ganze Sinn der materiellen Leiden besteht darin, Anhaftung zu reduzieren. Doch während wir durchs materielle Leben hindurchgehen, ist die größte Gefahr, dass Anhaftungen vergrößert werden. Und somit der Knoten des falschen Egos im Herzen fast zu einer fast so hart wird wie eine Hämorrhoide, also ständig Schmerzen bereitet. Nicht? So, die Schriften empfehlen den Devotees, um diese Anhaftung aufzugeben und Anhaftung an Krishna zu entwickeln, zwei Pfade. Der eine Pfad ist der Pfad des Vaidhi-Bhaktis, das heißt, die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes entsprechend von Regeln und Regulierung. Ich möchte kurz meine Vorlesung unterbrechen und euch beiden, praktisch die Krönung und der Bhaktas, auf etwas hinweisen, was ihr noch nicht wissen könnt. Prabhupada gab einmal eine Vorlesung in Amsterdam und plötzlich macht er so, wie heißt das dann? Vorsicht, das muss ich euch mal vormachen, damit ihr es nie wieder vergesst. Deswegen. Und dann saß er so und schaute. Bernhard merksam lassen, das war nicht richtig dazu sitzen. Und er sagte, don't sit like this. Nicht zivilisiert aus irgendeinem, ich weiß auch nicht warum, aber das ist daran nicht gut. Don't sit like this. Ne? Gut, diese Dinge werden diskutiert auf dem Pfad der Vaidhi-Bhakti. Vaidhi heißt nach Regeln und Regulierung hingebungsvolles Dienen auszuführen. Wenn man zum Beispiel auf Raganuga ist, eigentlich legt sich der Gottgeweihte im Tempel nicht hin, aber in spontaner Liebe, wo man also nicht mehr Regeln und Regulierung hinkommt, kann es vorkommen, dass sich der Gottgeweihte in den Tempel legt. Das wird im Fall von Prahlad Maharaj erwähnt, der lange im Tempel lag und betete. Also normalerweise tun wir es nicht so. Ihr dürft euch nicht so hinsetzen, aber wenn ihr auf der spontanen Plattform der Liebe zu Gott sitzt, dann sagen wir nichts mehr. Auf dem Weg jetzt, der für die meisten von uns auf Vaidhi Bhakti ist, greift Maya den Gottgeweihten an. Und zwar, das ist jetzt ein wichtiger Teil in der Vorlesung, damit, dass der Gottgeweihte stolz wird. Wenn der Gottgeweihte auf dem Pfad der Vaidhi Bhakti Fortschritte macht, entgeht er ja der Einkerkerung ins materielle Dasein. Er wird mit anderen Worten frei von seinen Feinden, die den Geist ständig umzingelt haben und ständig piesacken, wie Lust, Gier, Neid, Eifersucht, diese schlechten Eigenschaften. So, dieser Vorgang, frei zu werden von den Eigenschaften, kann nur in einem demütigen Herzen geschehen. In dem Augenblick, wo der Gottgeweihte stolz wird, das heißt sich für irgendetwas, was im hingebungsvollen Dienst geschieht, als den Handelnden bezeichnet, in dem Augenblick fängt seine materielle Anhaftung wieder an. Aus Stolz geht die Täuschung hervor und man wird zu einem Heuchler. Warum? Weil man plötzlich für Tätigkeiten, die geschehen, die einfach durch Krishnas Mercy geschehen, das Eigentümerrecht beansprucht. Das ist eine getäuschte Haltung. So, der Gottgeweihte kann nur so lange Fortschritte machen, wie er demütig ist. Und deswegen wird der Vers in dem Chikshastakam, in dem gesagt wird, man soll demütiger als das Stroh in der Gasse sein, als der wichtigste Vers der Gaudiya Vaishnavas betrachtet. Denn das ist der Schlüssel zu weiterem Fortschritt, demütig zu werden. Das ist also Mayas Attacke, und Devotees bekommen dann Schwierigkeiten mit anderen Devotees, wenn sie diesen Punkt übersehen und stolz werden. Fälschlich stolz werden. Man sieht es zum Beispiel darin, dass sich verschiedene Devotees in eine Art Elitebewusstsein hineinsteuern. Mein Dienst ist das Beste und ich bin auch der Beste. In dem Augenblick wird es sehr schwierig für ihr Leben. Und Krishna, der nicht korrigiert, der nicht duldet, wie Maya den Devotee angreift, macht dem Devotee ein bisschen wohltuendes Feuer, was heißer und heißer serviert, bis der Devotee das nicht mehr aushält und mit hochrotem Gesicht und völlig verwirrt durch die Gegend läuft und Zuflucht sucht, die er dann meistens kriegt, wenn er ein echter Devotee ist. So, der Gottgeweihte, und darauf kommt es mir jetzt an, sollte aufgrund dieser Angriffe Mayas, die immer kommen auf der noch nicht vollkommenen Stufe, Zuflucht suchen bei Krishna. Wenn wir, wie wir eben gehabt haben, diese heavy Beispiele hörten, also wie ein Affe springt die bedingte Seele von Körper zu Körper, geblendet von Geschlechtslust, und fällt dann schließlich diese Geschlechtslust zum Opfer, indem es indem sie heiratet und ein Familienleben aufgründet, wenn wir dann denken, oh, pfiuh, das letzter Block dieser Kelch geht an mir vorbei. Ich bin Brahmachari oder ich bin Krishna-bewusster Haushälter. Ich habe nichts zu tun mit diesem Kerker des materiellen Daseins, nicht? Und wenn wir dann weiterhören von den eisigen Stürmen materiellen Leides, in denen die bedingte Seele bippernd dasteht, ständig gleich, ein Glück, der Kelch ist auch an mir vorbeigegangen, ich kriege morgens Prasadam und das ist nicht eigentlich im Tempel. Also, nein, die materielle Natur greift als Maya auf verschiedene Art und Weise an. Es gibt da den werfenden Einfluss, dass Maya einen wirklich so nimmt, man einen Fatsch in die Pfanne haut, das heißt in eine niedrige Lebensform. Es gibt aber den bedeckenden Einfluss auch. Und dieser bedeckende Einfluss ist das, vor dem ein Devotee sehr in Acht sein muss. Maya wird immer wieder die bedingte Seele bedecken, auf irgendeine Weise. Und Stolz ist halt das, was in der Devotee-Gemeinschaft Mayas einfachster Trick ist. Der ist fast universal wirksam und haut auch meistens hin, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Nicht? So, in dieser Stufe muss der Devotee unbedingt Zuflucht suchen und in der spirituellen Atmosphäre des Krishna-Bewusstseins Zuflucht finden. Zuflucht suchen für uns heißt ganz praktisch, in unserem hingebungsvollen Dienst Zuflucht suchen. Das heißt, wir sollten mit großer Entschlossenheit einen hingebungsvollen Dienst, den wir bekommen haben, nehmen und diesen hingebungsvollen Dienst ausführen, erweitern und zur Vollkommenheit bringen. Wenn es für uns schwierig ist, im hingebungsvollen Dienst Zuflucht zu suchen, können wir meistens auch nicht Zuflucht suchen bei Krishna. Wenn wir aber im hingebungsvollen Dienst Zuflucht finden, ist es recht verhältnismäßig einfach, Krishna bewusst zu bleiben. Verhältnismäßig einfach, sollte ich nicht so formulieren. Es ist einfacher, Krishna bewusst zu bleiben. So, es gibt, wie wir alle wissen, in der Bhagavad Gita den Ausspruch Mahatmanastumang Pata Deving Prakritim Ashrita, die Gottgeweihten nehmen Zuflucht unter dem Schutz der oder die Mahatmas nehmen Zuflucht unter dem Schutz der Devi Prakriti, der inneren Energie. Schon wieder, ganz praktisch, das bedeutet Zuflucht zu suchen in seinem Service. Wir müssen uns festhalten an diesem Service. Und wenn der Service nicht ganz unsere Faszination erwecken kann, wenn wir merken, dass wir trübsinnig wenig inspiriert sind, dann ist es unser gutes, unsere Pflicht, dass wir zunächst einmal versuchen, da uns zu korrigieren und uns wieder einzupendeln in unseren Service. Wenn das aber nicht wiederholt nicht gelingt, sollten wir fragen, ob vielleicht ein anderer Service für uns in Frage kommt, wo wir es schaffen können, ganz inspiriert und ganz absorbiert zu werden. So können wir Zuflucht finden bei Krishna und geschützt werden von Maya. Dann war hier noch ein anderer Punkt. Yes. Ein Gottgeweihter zeichnet sich darin aus, dass er Zuflucht finden kann bei Krishna. Da gibt es verschiedene Techniken. Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur schreibt darüber, über verschiedene Techniken Zuflucht zu suchen bei Krishna. In einem sehr nice Vers, Shodabak Katacharana Renu, werden verschiedene Punkte aufgeschrieben, bei denen man im hingebungsvollen Dienst Zuflucht suchen kann, zum Beispiel bei der ab dem Einhalten von Ekadasi, dem Ekadasi-Vrata. Man kann Zuflucht suchen bei Krishna, indem man die Tulsi-Artik besucht und Tulsi singt. Denn Tulsi wird einen weiterempfehlen bei Krishna. Und so gibt es im Songbuch gibt es dieses Lied, ihr könnt es gerne mal durchlesen, beim Kirtan Zuflucht zu suchen. All dies sind verschiedene Mittel, wo wir sehr leicht Zuflucht finden können bei Krishna. Prabhupada gab hierfür das Beispiel von den Krabben. Er ging einmal in Los Angeles spazieren und kam an den Pazifik, ich glaube es ist der Pazifik dort, oder? Beim Pazifischen Ozean hin. Und da waren so Krabben, so kleine, die so im Seitengang, nicht? Die haben so ein wegliefen vor ihm und im Ozean Zuflucht suchen. So Prabhupada sagte, wir können nicht im Ozean Zuflucht suchen, wir kämpfen da ums Dasein. Aber die Krabben laufen mit gehisster Flagge in den Ozean, also das hat er nicht gesagt, das ist meine Formulierung. Die Pflanzen, die Krabben laufen in den Ozean. Warum? Weil sie da Zuflucht finden. Genauso kann das Lebewesen Zuflucht finden in der Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Doch Menschen, die materialistisch sind, deren Herzen von Stolz bewölkt sind, können niemals diese Zuflucht dort finden. Genauso wie ein Mensch, der nicht in den Ozean springen kann und Zuflucht findet. So sind auch die Menschen, die unglückselig sind, nicht in der Lage, in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein Zuflucht zu finden. Heilige Menschen, die allen Lebewesen Freund sind, haben ein friedvolles Bewusstsein. Sie haben ihren Geist und ihre Sinne unter Kontrolle gebracht und erreichen mit Leichtigkeit den Pfad der Befreiung, den Pfad zurück zu Gott. Mit Leichtigkeit. Da ein materialistischer Mensch unglückselig ist und an den leidvollen, materiellen Bedingungen hängt, der masochistisch-depressive, das wird hier noch nicht gesagt, das ist auch eine eigene Formulierung, da ein materialistischer Mensch unglückselig ist und an den leidvollen, materiellen Bedingungen hängt, kann er mit ihnen keine Gemeinschaft pflegen. Das ist höchst unglückselig. Wenn der Gottgeweihte stolz wird, das Erste, was einsetzt, ist, er kann keine Zuflucht mehr finden bei den Devotees. Er kann mit ihnen nicht mehr Krishna Katha austauschen. Alles wird so leidvoll. Der Gottgeweihte sagt das überein. Das hat man noch gar nicht gesagt, denkt man sich. Und dann hört man von hier ein Gerücht heranfliegen, wie eine Atombombe, die dann auf dem Kopf landet, nicht? Und einen dort noch mehr verwirrt. Und alles Beispiele dafür, dass Maya den Gottgeweihten gecoated hat, überdeckt hat. Und er somit nicht mehr in der Lage ist, wie eine Krabbe im Ozean im Kirtan zu verschwinden, nicht? Also Zuflucht zu suchen bei den Devotees. So. Doch Krishna hilft solchen Gottgeweihten, indem er sie auf dem richtigen Pfad setzt. Wenn wir durch unser falsches Verhalten in eine leidvolle Situation gekommen sind, dann hilft uns Krishna. Krishna, es gibt verschiedene Arten von Devotees, also es gibt viele Kategorien. Ich möchte euch eine Kategorie vorlesen. Es gibt Gottgeweihte, die sehr schwer arbeiten, um geläutert zu werden. Kennt ihr solche? Zum Beispiel Bhagavad Dharma. Oh, du bist da, das soll ich nicht sagen. Sehr schwer. Boah, Sankata angehen und die leidenschaftliche iranische, die Natur einfach überwinden. Und so weiter und so fort. Sehr schwere Arbeiter. Krishna hilft ihnen. Es gibt welche, die entspannen. Die kommen einfach nicht zur Vorlesung mehr. Ist ja so und so alles das Gleiche. Oder und ich setze mich aufs Prajalpa-Sofa und warte, bis Simply Wonderfuls vorbeikommen. Dann springe ich kurz auf und werde aktiv. Nicht? Oder nicht? Die entspannen. Später, wenn ich alt bin und ein bisschen mehr leide, dann denke ich mal an Läuterung. Aber jetzt lege ich schnell noch ein Kung-Fu-Video ein und schau mal, wie Bruce Lee das macht, einen Kami zu vermöbeln. Nicht? Also ich war schockiert. Ich habe hier ein Kung-Fu-Video entdeckt im Heidelberger Tempel und das war jetzt der größte Schock im Leben bisher. Weil ich dachte, wir wären auf einem anderen Niveau. Aber das war jetzt also... gesehen, sprang er so hoch und hat einem direkt ins Gesicht gehauen. Dem sind keine Zähne mehr übrig geblieben. Ich dachte, wie ist das möglich? Das sind die Entspannten. Auch den Entspannten, die nicht mehr hart arbeiten und denken, das machen wir, wenn wir alt sind. Auch ihnen hilft Krishna, indem sie plötzlich irgendwann merken, verdammte Kiste, ich habe keinen Wohlgeschmack mehr. Mir ist das alles langweilig. Ich fühle mich stattdessen angezogen zu Weiber, also zu Frauen und zu die den Heidelberger Naschkorb, also Kami essen und so weiter und so fort. Nicht? Was ist bloß mit mir los? Die merken das dann plötzlich. Auch ihnen hält Krishna. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind diejenigen, die denken, ich bin so fortgeschritten. auch ihnen hilft Krishna, indem er sie von dieser Illusion heilt. Krishna ist mit anderen Worten Dinabandhu, Jagatpati, der gütige Freund aller Devotees, der Unernsthaften und der Ernsthaften. Aber Krishna hilft schneller, wenn man bei ihm Zuflucht sucht im uneingeschränkten, hingebungsvollen Dienst. Und das heißt, ja, wir haben es so in der Formulierung, aber ich glaube, jedem ist es nicht klar. Wir sagen, wir suchen Zuflucht bei Krishna im hingebungsvollen Dienst. Das heißt, praktisch hingebungsvoller Dienst, das können wir sehen, da können wir ansetzen. Wenn dein Service Sankirtan ist, dann tu alles, was dazu nötig ist, um den Sankirtan zu increasen. Wenn dein Service abwaschen ist, dann versuch Wege und Mittel zu finden, den Berg schneller blank zu putzen, den Berg Metall schneller sauber zu kriegen und so weiter. Wenn dein Service Predigen ist, da kann man weder Tag noch Nacht ruhen, weil das ist so ein Mangel an dem gesprochenen Wort, was praktisch die Leute von ihren materiellen Anhaftungen trennt, dass man sich ständig fortbilden kann in Themen, die damit zusammenhängen und so weiter und so fort. So, ich wollte eigentlich noch was anderes bedecken, aber es ist jetzt schon wieder so spät. Ich möchte hier also die Vorlesung beenden und Fragen sind. Hier ist Brihabano Prabhu. Ja. Aha. Ja, das ist gar nicht mal so unzutreffend, diese Ausmalung der Analogie. Die Analogie wird eigentlich gebraucht in dem Sinne, dass die materielle Natur ein runterbringt, also zum Leiden bringt und manchmal auch, dass es auch manchmal in der materiellen Natur ein bisschen Glück gibt, was aber in dieser Situation völlig irrtümlich ist, ist verblendend. Genauso wie derjenige, der runtergetaucht wird. Diese Atemzüge, die er da zieht, sind nun wirklich nicht sehr glückselige Atemzüge. Nicht? Also so die bedingte Seele, die sich von dem falschen materiellen Glück blenden lässt, so wird das Beispiel benutzt, ist in Illusion. Dieses materielle Glück ist sehr miniskul und sehr illusionär eigentlich. Aber man könnte schon das weiterführen, wenn die bedingte Seele in dieser Situation ein Geständnis macht bei den Lotusfüßen des Herrn, dann wird sie befreit. Dieses Geständnis wird ausgedrückt im Ramayana. Man soll sagen, mein lieber Herr, von diesem Tag an bin ich dein. Oder wie du es bei dir in deinem Notizbuch geschrieben hast in München, ich war so lange ein Diener von den undankbaren Meistern von, dem Geist und den Sinnen, nicht? Und habe mich mit Sinnenbefriedigung beschäftigt. Ich habe versucht, die Sinne zufriedenzustellen. Aber, oh nein, sie sind so undankbar. Sie haben sich nie zufrieden gegeben. Immer noch, auch im Alter, drängen sie mich. Los jetzt, Jung, arbeite. Jetzt, mein Herr, will ich mich dir hingeben und Zuflucht bei dir suchen, denn das geht einfach nicht so weiter. Ich bin als Sklave ein ausgebeuteter Sklave. So diese Art von Geständnis, die ist wichtig. Es gibt im hingebungsvollen Dienst einen wichtigen Punkt, nämlich der Punkt des Gebetes. In diesem Gebet sollte man sich den Herrn, also Krishna, zu ihm wenden, sich an ihn wenden und mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. So sind die Gebete am machtvollsten. Mein lieber Herr, ich bin jetzt so getreten worden vom Maya. Bitte trete du mich nicht weg. ich habe überhaupt keine andere Zuflucht als dich. Wenn der Gottgeweihte in dieser Haltung betet zu Krishna, mit diesem Geständnis der eigenen Ohnmacht, der Schwäche vor dem Herrn, dann lässt Maya ab. Es geht also wieder zurück auf den gleichen Punkt, den ich machte, nämlich den Punkt der Demut, der absolut wichtig ist. Das ist in den letzten Tagen, also eine wirkliche, ich versuche hier heute ein bisschen aus der Verwirklichung zu sprechen, also mal eine Devotee-Lecture fürs Herz zu geben. Mir ist so im Kopf gegangen. Wisst ihr eigentlich, dass unsere einzige Aufgabe hier, auch in dieser Bewegung, darin besteht, geläutert zu werden? Und das ist etwas, was auch die älteren Devotees die verstehen das meistens, deswegen sind sie fortgeschrittene Devotees. In jedem Augenblick Krishna benutzt die Chance, benutzt die Situation, unsere Gottbrüder, damit wir geläutert werden. In jedem Augenblick. Deswegen ist die Bewegung so schön, in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu sein, weil dort sind mehrere Personen mit verschiedenen, verschiedenen Anschauungen, und in diesem Zusammenleben miteinander müssen wir es lernen, demütig zu werden, sonst können wir nicht miteinander auskommen und die zumindest nicht kooperieren und die Bewegung im großen Stil vorantreiben. Und jeder Einzelne lernt das, jeden Augenblick. Nur durch Stolz machen wir uns unsere Elefantenhaut an, nicht unseren Stahlpanzer. Und wenn wir mal korrigiert werden, dann durch dessen Anathas ist der völlig geblendet und sieht nicht, wie fortgeschritten ich bin und wie ich recht habe. Nicht? So denken wir dann im Maya. Das ist sein Problem. Nicht? Und wir lächeln, geht an mir vorbei. Nicht? Aber das wäre nicht erkennt. Schaut euch die Pandavas an. Das Leben der Pandavas. Sie waren Prinzen, aber nicht irgendwelche weltliche Prinzen. Sie waren Gottgeweihte. Krishna war in ihrem Hof. Und trotzdem, auch mit einem Schlag, haben sie alles verloren. Alles. Alles. Selbst das Hemd haben sie verloren, in das sie gekleidet sind. Sie mussten sich in Rinde einkleiden. Oder geborchte Kleidung. Nichts hatten sie mehr. Dann gingen sie in den Wald und das ist dann eine ganze Geschichte. Prabhupada hat darüber sehr lange und sehr oft meditiert, als er noch in Indien war und sich vorbereitete, die Bewegung zu verbreiten, war er so arm, dass die Decke, auf der er saß, völlig zerlöchert war. Es war unbequem, drauf zu sitzen, weil so tiefe Löcher da waren. Und wenn Narayan Maharaj, das ist auch ein sehr, sehr nicer Sanyasi, der in dem Zimmer neben Prabhupada lebte, kam, um Prabhupada zu sehen, dann hat er sich erstmal seinen Dhoti-Top ausgezogen und ausgebreitet, dass Prabhupada nicht auf dieser Decke sitzen musste. Zu der Zeit, worüber Prabhupada gesprochen, über die Pandavas. Er hat gesagt, die Pandavas, Prinzen, Devotees, alles gegeben und sie mussten alles aufgeben. Aber sie waren entsagt. Sie konnten von einer Sekunde auf die nächste sich umstellen und im Wald leben. Nur einmal ist Prabhupada ist es durchgegangen und er hat sie mit Bhima gesprochen und Bhima war auch auf interessiert, das machen wir jetzt da, Hastinapur, und hau ich alle meine Keule über den Kopf und dann ist das die ganze Misere gelöst. Aber Yudhishthira hat ihn zurückgepfiffen, also hat ihn zurück. Das ist worüber. Man kann nur, wenn man demütig ist, verstehen, wie man durch die Situation geht und geläutert werden soll. Nur dann, sonst ist es nicht möglich. So. Also, Herr Gadada hat sich damit gemeldet. Wenn Krankheit den Devotee angreift, gibt es zwei Haltungen. Die eine ist, dass er versteht, dass aufgrund seiner vergangenen Missetaten in die Oberlippe aufspringt. Nicht? Dass das also eine selbst zugefügte Leiden ist, was jetzt durch Krishnas Barmherzigkeit sehr reduziert ist. Und der Devotee sollte in dieser Haltung weitermachen in seinem Devotional Service. Er sollte nicht bei der kleinsten Krankheit sofort sagen, juhu, jetzt kann ich ausspannen. Nicht? Endlich hat die Krankheit mich mit ihren liebkosenden Armen umfangen, dass ich jetzt mal in den Ruhestand gehen kann. Nicht? Sondern weitermachen, natürlich nicht. Es gibt Situationen, wo man einfach das Wohlschmecken der Passade zieht das Papier raus und geht weiter durch die Tage. Nein, man sollte das auch blicken lassen. Nicht? Damit sich das nicht verschlimmert. Nicht? Gadad hat seine überwältigte Mensch. Nicht? Aber man sollte sich dann versorgen, die Krankheit. Man sollte nicht mit Krishna hadern, man sollte verstehen, auch Krishna hat mir diese Krankheit gegeben. Und weil ich somit also ein Schock war. Aber er hat es reduziert. Und die reduzierte Krankheit, die ich jetzt kriege, die ist dazu da, meistens kriegt man die zu einem bestimmten Zeitpunkt, um meine Restanhaftung an das materielle Leben zu beseitigen. Nicht? Wenn man also, mir ist das auch aufgefallen bei Rama Priya Prabhu, der ist plötzlich mit humpelndem Fuß vorangegangen. Man sollte wissen, das ist jetzt dazu da, dass ich verstehe, das Leben ist nicht für Sinn und Befriedigung da. Versteht, das sind also drei Lektionen auf einmal. Es sind meine eigenen Missetaten, die dazu geführt haben. Einfach weitermachen ist die zweite Lektion. Krishna sagt, wer einfach weitermacht in dieser Situation, wird ein Kandidat befreit zu werden. Das ist jetzt Lord Brahma. Und die dritte ist, dieses Geschenk an Krankheit, was ich gekriegt habe, also das reduzierte Krankheit, ist dazu da, dass ich meine Restanhaftung an das materielle Leben aufgebe. Also ich bin am Krishna-Bewusstsein jedes Mal, wenn ich zusammenbrechen, stöhnt, irgendwo von der Krankheit gebeutelt, dann weiß ich einfach so, jetzt geht es darum, ich muss in diesem Leben Krishna bewusst werden. Ich bin da sehr erleuchtet zu atmen direkt. So. Jetzt. Diese drei Dinge. Wenn jetzt aber das Auto kaputt geht, dann soll man verstehen, dass es Maya, die angreift. Prabhupada hat das immer wieder gesagt, wenn die Devotees Autos kaputt gemacht haben, das war einfach Maya, die angegriffen ist. Im Busprogramm geschieht das öfters nicht, dass der Busfahrer total enthusiastisch den Rückwärtsgang einschaltet, rums, haut er wieder irgendwo gegen, wieder 400 Mark dahin. Das ist absolute Maya. Autounfälle sind absolute Maya. Hat Prabhupada wirklich gesagt, da war er total, das ist Maya. Weil man nicht weiß, dass das Krishnas Eigentum ist und man nicht vorsichtig ist, wie letztlich da fährt ein Devotee los mit unserem schönen Auto und tut nicht die Handbremse lösen. Für die ganze Zeit mit Handbremse. Und das war auch wieder ein kleiner Anlass für das besorgte Herz. Das ist Maya. Du meinst, weil man so schrecklich ungeschickt ist und alles geht, man haut alles kaputt und alles um und nichts gelingt im Leben. Ob es nur das Anzünden eines Räucherstäbchens ist oder irgendwas. Well, all das Karma. Ich würde vorschlagen, sich auch dann auf die essentiellen Aktivitäten zu konzentrieren. Ich bin auch ein ersetzlicher Tollpatsch und ich tue halt jetzt inzwischen nur die Tätigkeiten, die ich tun kann. Ich weiß auch bestimmte Sachen, also Autofahren werde ich nie lernen, das wird ein absolutes Fiasko geben, wenn ich Auto fahre, deswegen bin ich da selbstkritisch und konzentriere mich auf andere Dinge. So. Oder war das nicht der Kern deiner Frage? Nicht ganz. Du meinst, wenn was äußerlich so geschieht, nicht was man durch seine Tollpatschigkeit verursacht hat. Und dann was man dann denken soll. Man kann denken, Maya prüft mich. Krishna prüft mich durch Maya. Jetzt will ich meine Entschlossenheit zeigen. Der ein ernsthafter Gottgeweihter sieht es immer so. Ich werde jetzt geprüft und muss diese Hindernisse überwinden. mit meiner Intelligenz. Manchmal gehe ich da nicht so, sondern gehe so. Oder so. Ich nehme andere Wege, mit anderen Worten. Berlin zum Beispiel, ist sehr schwierig, da den größten Tempel des Universums zu bauen. Es sind unzählige viele Widrigkeiten, aber man kann jetzt nicht aufhören, dieses Projekt mit großem Entschluss zu verfolgen. Da muss man sich halt mehr anstrengen. Diese Hindernisse sind gut. Wenn alles glatt gehen würde, würden wir wiederum stolz werden. Und in diesen Hindernissen können wir uns bewähren, unser Vertrauen, unsere Entschlossenheit, unseren Enthusiasmus und unsere Ausdauer wird da geprüft. Nicht? Das sind nebenbei die wichtigsten Faktoren im hingebungsvollen Dienst. Adosh, Radha, mit Vertrauen beginnt das Ganze, der ganze Weg im hingebungsvollen Dienst. Und diese drei genannten, Enthusiasmus, Geduld und Ausdauer, sind die ersten drei Prinzipien von den sechs, die förderlich sind für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Sollte da in jedem Fall gehen. Und wenn die Hindernisse dann so unmöglich werden, so schwierig sind, dann will vielleicht Krishna nicht. Aber da sollte man sich vorher nochmal rückversichern, ob das so ist. Ne? Ja? Ja, natürlich. Natürlich. Es ist nicht der gewohnte Verlauf der Tätigkeit, sondern unser eigener Plan. Da muss man sich von lösen. Anhaftung heißt nicht nur, dass man sein Hemd wegschenkt und mit einem zerlupften Pullover rumläuft, sondern dann ist man nicht frei von Anhaftung, sondern wenn man sich von seinem Mentalen, zum Beispiel ein Schachspiel, die Anhaftung aufgeben, das ist aber schon gelungen, nicht? Ja, dann wird es aber noch feiner, die eigenen Pläne. Weil ich ja so intelligent bin, muss das so laufen. Gut. Palmanava Fu. Nein, Demut wird bedeckt. Das Lebewesen wird immer wieder bedeckt in der materiellen Welt von der bedeckenden Kraft der illusionierenden Energie. Man sieht das auf sonntagsmorgens sehr schön, wenn die Devotees, die sich wirklich abgerackert haben die ganze Woche und die Bücher verteilt, das ist für mich immer die größte Freude in der Woche, dann die Sankirtan-Ergebnisse vorzulesen. Nicht? Und du siehst dann die Devotees, man nennt ihren Namen Mangalmaya Ki, und dann tun alle, jetzt ja nicht, jetzt ist ja, nicht, alle die Trommeln aufnehmen und hauen, Mangalmaya sitzen so da, hoffentlich werde ich jetzt nicht beeinflusst, hoffentlich werde ich jetzt nicht bedeckt. Ist es nicht so? Man fühlt sich da so, weil, den kommt es schon an, so ein bisschen wohlig so im Herzen, nicht, die piekt also rein, die Maya, nicht, ja, stimmt, ich habe ja auch ganz schön reingehauen, wenn ich mich da erinnere, Kölner Hauptbahnhof, nicht, und wie ich dann noch um 9 Uhr da rumgewieselt bin, unglaublich, nicht, eigentlich stimmt der Beitrag schon jetzt, nicht, nicht, das ist einfach die bedeckende Kraft, das ist einfach Maya, die anfängt einen zu bedecken, also das Dankesagen ausrufen, die Ausrufung auch am Sonntagmorgen ist einfach das beste Beispiel. So, der Devotee ist schon demütig und Maya kommt dann einfach an und versucht den Stolz zu bedecken. Immer wieder, also ich glaube, jedem von uns geht das so. Manchmal ist man echt demütig und wenn man nicht freiwillig demütig ist, ist man gedemütigt. Ich bin meistens gedemütigt, da kommt meine Demut her, ehrlich gesagt. Nicht? Man kriegt einfach eine auf den Kopf und dann ist man einfach, ja, ich habe es jetzt verstanden. Also, nicht? Und dann kommt es aber halt wieder. Wie kann er das behaupten? Ist dem doch wohl im Kopf. Gut.
ist doch aus dem Bereich der Matas. Eine Frage, oder? Schüchtern Sie sich zurück von diesen Themen. Nein, das ist falsch formuliert. Ich glaube, wir sind dann durch und können hier enden. Alles klar.
Dann werden wir verloren sein. Man darf ja nicht mal über das Buch über ein heiliges Buch gehen. Und man darf nicht mal ein Devotee, der Krishna lieb ist, mit den Füßen berühren. Deswegen gehen wir zum Beispiel, wenn Ehrbietern zu Prabhupada sind, nicht einfach in Umständenheitshalber über den Devotee rüber, sondern warten, bis er hochkommt. Weil das ist sehr, sehr, gibt sehr schlechte Reaktion, wenn man über ein Devotee, in dem ja die Überseele drin ist, und zwar und sogar in einer Weise, dass sie den Devotee unterweisen, da kann man doch nicht rüberstehen. So, die Brahmanas sagten niemals, wir werden zur Hölle gehen, wenn wir Krishna den Staub unserer Lotusfüße geben. Und Krishna hörte natürlich davon und sagte, Uddhava, gut, geh mal zu den Gopis, das sind meine liebsten Devotees. Ja, sagte Uddhava, zu den Gopis kam Krishna, also Kopfschmerzen, auf den Staub von euren Lotusfüßen, sagte er, um geheilt werden. Ja, hier, sofort! Die gab es ihm. Uddhava sagte seltsam, sag mal, habt ihr nicht Angst, dass ihr, wenn ihr den Staub von euren Füßen das Haupt der höchsten Persönlichkeit Gottes gibt, dass ihr schlechte Reaktionen kriegt, dass es heavy werden wird? Ach, sagen die Gopis, mögen wir zur Hölle gehen. Wir wollen Krishna zufriedenstellen. Nun, diese Haltung, actually, ist etwas, was ist letztendlich das, was ein rein Devotees ausmacht. Der Devotee, so heißt es, ist frei von Karma und von Jnana. Karma heißt, dass man durch seine Tätigkeiten versucht, selber zu genießen, wie zum Beispiel die Beispiele aus dem Weltkrieg es zeigen. General Fox hat dieses unglaubliche Delikt gegen Moral und Ethik gemacht, um den Sieg davon zu tragen. Das nennt sich Karma. Und Jnana nennt sich eine weiter höhere entwickelte Stufe, wo, wie die der Brahmanas, die wussten, dass es nicht gut ist, Krishna den Staub von den Lotusfüßen von den Füßen zu geben, dass das ein Vergehen wäre. Und die Gopis sind ein Beispiel von Bhakti. Bhakti heißt Hingabe zu Krishna, no matter what, ganz gleich was. Diese Haltung ist actually nötig, um Krishnas Wohlgefallen zu erlangen. Wenn wir festhalten an weltliche Überlegungen zu unserem eigenen Nutzen, so werden wir nicht in der Lage sein, tatsächlich Krishna zufriedenzustellen. In diesem Zusammenhang möchte ich das Beispiel von Maharaj Yudhishthira erzählen. Heute wird unser Geschichtentag sein, weil manche Devotees ein bisschen müde aussehen, werden wir ein bisschen erfrischende Geschichten erzählen. Während der Schlacht von Kurukshetra übernahmen verschiedene Generäle die Führung der gewaltigen Kaurava-Armee, darunter auch Dronacharya, der sehr bewandert darin war, die verschiedenen Armeen oder die Teile der Armeen zu arrangieren in fürchterlichen Schlachtformationen. So, schließlich sah Maharaj Yudhishthira keine Möglichkeit mehr, siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. An diesem einen particular Tag kämpfte Dronacharya wie ein wilder Löwe, und die Pandava-Armee wurde also Stunde für Stunde erheblich dezimiert. schließlich nun sagte Krishna zu Yudhishthira, mein lieber Yudhishthira, es gibt nur eine Möglichkeit, den Dronacharya zu beseitigen. Wir müssten Dronacharya demoralisieren, indem wir ihm sagen, dass sein Sohn Ashwatthama gestorben ist. Nur dann wird er an Kampfeskraft verlieren und überwältigt werden können. So, Yudhishthira sagte, ja, aber solange Ashwatthama er wäre tatsächlich tot. Ja, no, frag ruhig. Leider unterbrechen. Ja, alles klar? Ja? So, wir können nicht eine Untugend sprechen. Denn wenn man Untugend spricht und untugendhaft handelt, dann wird dieses Leben in einem Ruin enden. Das ist ein Prinzip. Du kannst ja nicht auf Biegen und auf Brechen irgendwie materielle Ziele verfolgen. Du wirst ja von den Reaktionen verfolgt, die es auf diese untugendhafte Tun gibt. Schaut euch unsere materialistische Gesellschaft an. Die bricht alle Prinzipien und leidet wie ein AIDS-Kranker. Nicht? So, nein, sagte Yudhishthira, ich werde niemals die Prinzipien der Religion brechen. Ja, komm, sagte Krishna, folgendes machen wir. Es gibt einen Elefanten namens Ashwatthama und du rufst einfach aus, Ashwatthama, der Elefant ist gestorben. Mach das. Er wusste, Krishna hatte ein Ziel dabei. Actually, es war zunächst einmal so, dass als Yudhishthira nicht sagen wollte, dass Ashwatthama gestorben war, sagte Krishna, sagte Bhima, ich sag das. Und Bhima schrie also aus voller Kehle heraus, Ashwatthama ist gestorben. Dronacharya hörte das. Und schaute, wer das gesagt hatte. Also er sah Bhima. Der Bhima kann viel sagen. Der Bhima, das ist ein, also das braucht man nicht mit zu glauben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Ashwatthama. Ich werde es nur glauben, wenn Yudhishthira es sagt. Weil Yudhishthira hat noch nie eine Lüge gesagt. Der Krishna sagte dann zu Yudhishthira, du musst es sagen mit dem Zusatz, du kannst ja ruhig sagen, der Elefant ist gestorben. So, Yudhishthira rief dann aus Leibeskraft, okay, Krishna, wenn du das willst, das kann ich sagen. Ashwatthama, der Elefant ist gestorben. So, als er die Worte der Elefant sagte, blies Krishna in sein zelebriertes Muschelhorn Panchajanya. So, was Dronacharya hörte ist, Ashwatthama ist gestorben. Und er wurde sofort unglaublich verzweifelt, setzte sich total demoralisiert neben seinen Streitwagen. In dem Augenblick sagte Krishna zu Drishtadyumna, dem aus der Flamme geborenen, jetzt ist dein Augenblick gekommen. Und Drishtadyumna hatte die Segnung, den Dronacharya zu töten. Niemand andere konnte durch den Hals kommen von Dronacharya. Und Drishtadyumna geht hin mit Tränen in den Augen, denn er musste es tun, und dekapitierte den Dronacharya, worauf der blutüberströmt zu Boden fiel. So, Vidura, also wie soll man, Yudhishthira Kutsche berührte in diesem Augenblick zum ersten Mal den Boden. Er war durch seine Tugend so vortrefflich, heißt es, dass seine Kutsche niemals den Boden berührte. Nun, gelehrte Autoritäten streiten sich jetzt, warum seine Kutsche jetzt plötzlich den Boden berührte. Die einen sagen, weil Yudhishthira ein wenig von den Prinzipien der Religion abgekommen ist, obwohl er das nicht wollte, war es ja eigentlich, es war ein abgekartetes Spiel, sagen die. Das ist das Argument. Aber das Argument der Vaishnava Acharya ist anders. Sie sagen, Yudhishthira wollte nicht für Krishna eine Lüge sprechen. Und deswegen berührte sein Wagen zum ersten Mal den Bogen. Und diese Meinung wird als gelehrter und als fundierter betrachtet, als die erste Meinung. So, wir sehen hier also wieder einmal das Prinzip, alles für Krishna zu tun. Das ist etwas, was uns Shri Krishna näher bringt und was Krishna von uns verlangt. Nun heißt dies natürlich nicht, wie es oft der Fall ist, aha, jetzt geht es los. Jetzt werde ich meine alten Angewohnheiten wieder an den Tag bringen. Die Welt gehört im Grunde genommen nicht den Bonzen, den kapitalistischen und so weiter und so fort. Die sollte gleicherweise, und wir mögen jetzt unsere schlechten Eigenschaften, die vermischt sind zum Teil mit dem Wunsch nach Diebstahl und so weiter, an den Tag legen. Das ist nicht damit gemeint. Wenn wir aufgerufen werden, zur höchsten Moral uns zurechtzubringen, nämlich zur Moral des Krishna-Bewusstseins, dann müssen wir frei sein von dem Wunsch nach eigener Sinnenbefriedigung und Dinge in den Dienst Krishnas tun. Nun, Krishna wird nicht launenhaft verehrt. Krishna wird nach den Unterweisungen der Schriften und der Acharyas verehrt. Und die Acharyas und die Schriften sprechen von Wahrhaftigkeit, von Gewaltlosigkeit, von den brahminischen Prinzipien, Entsagung, Reinlichkeit, Kontrolle der Sinne und des Geistes und so weiter und so fort. Wir können nicht erwarten, wir können nicht gegen die Anweisungen der Heiligen Schriften verstoßen, in dem blinden Glauben Krishna zufriedenstellen zu können. Wir sollten jedoch wissen, dass ein Devoti Dinge tut, die zum Teil, die im weltlichen Sinne nicht als moralisch betrachtet werden. Zum Beispiel, wir predigen zu den Kindern, verlasst Heim und Herd. Und manche Moralverfechter sagen, oh, das ist unmoralisch. Es ist im Prinzip, dass die Kinder den Eltern dienen. Steht auch in der Bibel. Du sollst Vater und Mutter ehren wie dich selber. Oder sowas. Nicht wie dich selber, das ist kein Spaß gewesen. Doch, es gibt höhere Prinzipien. Die Prinzipien in diesem Fall ist, wir sind alle Teile Krishna und wir sollten Krishna verehren. Und wir sollten die Verehrung Krishnas predigen, selbst wenn das gegen die sentimentalen Gefühle einer in Illusion verfallenen Gesellschaft widerspricht. Und so gibt es andere Dinge, die wir von den Acharyas hören, die wir von den Schriften hören, wo wir gegen die moralischen Regeln der Gesellschaft verstoßen. Aber diese Dinge müssen gelernt sein von einem Acharya und von den Heiligen. Nun, das Thema praktisch, was hinter diesem Thema Moral für Krishna steht, geht noch tiefer. Es geht nämlich so tief, es ist eine Frage des Verrücktseins nach Krishna. Wenn man begierig ist nach Krishna, ihn wirklich seine Lotusfüße erlangen will, dann ist dies das allerhöchste Prinzip. Zum Beispiel wie ein junger Mann, der verliebt ist, der geht bei Nacht hin und schneidet einfach die Rosen im städtischen Rosengarten ab. Was macht er? Selbst die Lotusblumen reißt raus. Und manchen Beobachtern der Bewegung für Krishna-Bewusstsein fällt an dieser Stelle etwas auf. Wenn wir zum Beispiel Festivals haben, dann gibt es Situationen, wo Blumenknappheit ist und wo der städtische Garten in Krishnas Dienst gestellt wird. In Italien ist es anders. Da hat ein Polizist, als wir hatten einmal zu wenig Blumen gehabt auf unserer Farm im Tessin, und da haben wir den Polizisten in Italien angerufen, hat gesagt, kannst du deine Carabinieris dich mal losschicken, die sollen Blumen schneiden. Und daraufhin gingen die Carabinieris in den städtischen Garten und schnitten bei Tageslicht alle schönen Blumen ab, um sie dann über die Grenze zur Farm zu bringen. So, das ist Italien, wo das möglich ist, dass ein Carabinieri ein Devotee des Herrn ist. So, seid wie es will. Moral zu Krishna. Das ist möglich für einen, der Krishna liebt. Dieses Prinzip der Liebe zu Krishna wird ihn richtig leiten. Er muss sich aber allerdings wird den richtigen Grundtenor geben. Er muss natürlich geleitet werden von den Shastras und den Christen. Actually, nur wenn man so wird für Krishna, wenn man mad wird für Krishna, einen Wunsch hat, die Lotusfüße des Herrn zu erlangen, einen intensiven Wunsch, dann wird man die Lotusfüße des Herrn tatsächlich erreichen. Es ist nicht möglich, die Lotusfüße des Herrn zu erreichen, wenn man strikt eingekettet bleibt in die Regeln und Regulierungen der weltlichen Gesellschaft oder der vedischen Zivilisation. Hingebungsvolles Dienen steht selbst über den Unterweisungen der Veda. Das ist die höchste Stufe des Lebens. Nun, hier macht sich jetzt Maitreya Muni bereit, über Bhakti-Yoga, über hingebungsvolles Dienen zu sprechen. Er wird sprechen über diese höchst transzendentale Methode, die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Und er wird die höchste Wohlfahrtsarbeit seinem Schüler Vidura mitteilen. Und wir sind also fiebern jetzt schon den nächsten Versen entgegen, was Maitreya Muni dort wohl an interessanten Dingen verkünden wird. Aber an dieser Stelle werden wir finden. Hare Krishna, sind hierzu einige Fragen, die das Thema doch von verschiedenen Standpunkten aus behandeln? Eigentlich klar, ne? Gut. Oh, glaube ich, der Schiller Prabhupada.